So, heute Morgen haben wir ein Thema, das sehr, sehr umfangreich ist. Da könnte man eigentlich eine ganze Woche drüber reden. Denn was heute auf dem Gebiet der Esoterik alles läuft und was an Neuem hinzukommt, so schnell kann man sich kaum weiterbilden, dann ist schon wieder was Neues da. Also der Teufel nutzt das sehr geschickt aus, immer wieder eine neue Welle, es rollt und rollt und rollt, kann man nur sagen. Fast in jeder Illustrierten, auf jeder Richtung, was aus der Esoterik kommt, was sie veröffentlichen, immer wieder etwas Neues. Auf der letzten Buchmesse in Frankfurt waren 15% aller Neuerscheinungen esoterische Literatur. Und da machen leider auch viele kirchlich fromme Verlage tüchtig mit. Schön verpackt unter dem Deckmantel des Christentums, um möglichst viele zu verführen. Das ist die Taktik des Teufels. Nun, heute Morgen müssen wir uns sehr beschränken auf drei Dinge. Und zwar möchte ich sprechen über den biologisch-dynamischen Landbau, über die Homöopathie und über Bachblüten. Der chronologischen Zeitfolge müsste man eigentlich mit der Homöopathie anfangen, weil sie als erste da war. Dann kam der dynamische Landbau, das ist so eine Folgeerscheinung aus der Homöopathie, und dann kamen die Bachblüten, das ist dann noch eine Weiterentwicklung. Als Landwirt aber bin ich auf diese Dinge gestoßen, selbstverständlich durch den dynamischen Landbau. Und deshalb möchte ich mit dem dynamischen Landbau anfangen. Sie haben ja gehört, in diesen Tagen, ich habe es ja auch schon gesagt, ist mittlerweile bekannt geworden, dieses Thema ist leider auch unter Christen nicht einheitlich zu sehen. Für keine meiner Vorträge bekomme ich so viel Protest wie bei diesem Thema heute Morgen. Und gerade hier im Stuttgarter Raum muss ich mich vorsehen. Ich habe nämlich, auch sind vielleicht 10, 12 Jahre her, mal im Auftrag der Stuttgarter Allianz im Stuttgarter lokalen Rundfunk gesprochen zu diesem Thema, über dynamischen Landbau zum Erntedankfest. Man hatte das so gewünscht. Und ich hatte eigentlich einen starken Protest von den Anthroposophen und von denen erwartet, die dynamische Produkte anbieten, denn es geht ja gegen ihr Geschäft. Aber von da kamen keine Proteste. Zu meinem Erstaunen kamen die Proteste von den lieben Brüdern und Schwestern, von den Pietisten hier aus Württemberg und Umgebung, von den Gläubigen, den Evangelikalen. Und da könnte ich Ihnen Briefe vorlesen. Das ist so traurig, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie ein Kind Gottes zu solch einem Gedankengut kommen kann und solche Meinungen vertreten kann. Wenn sie gleichzeitig sagen, wir sind Kinder Gottes und lieben den Herrn. Und was die Sturm gelaufen haben, bis hin zum Rundfunk, haben verlangt, ich solle das widerrufen und so weiter. Das ist eine ganz traurige Geschichte. Aber trotzdem, das soll mir den Mut nicht nehmen, hier weiterzumachen, denn ich hoffe, dass ich auf biblischem Boden stehe und ich bin gerne bereit, jeder, der mich überzeugt, aber von der Schrift her, all das zu widerrufen, wo er mich von überzeugt, sogar öffentlich, wenn ihm das gelingt von der Schrift her. Aber nicht von einer irgendwelchen esoterischen Bewegung her oder mit dem billigen Argument, aber es hilft doch, ich bin ein Beweis dafür. Das ist für mich kein Argument. Nun zum dynamischen Landbau bzw. Gartenbau. Dynamisch oder biodünn, wie man sie auch oft nennt, da steckt schon das Wort Dynamik. Das kennen wir vom Dynamo her. Das heißt Kraft. Und es geht hier um die Kräfte des Kosmos, um die sogenannten Astralkräfte, die man in diese Produkte hineinholen will. Sie verkaufen ihre Produkte unter dem Namen Demeter. Beziehungsweise es gibt dann auch Haushalts- oder kosmetische Heilmittel unter dem Namen Weleda oder Körperpflegemittel unter dem Namen Vala. Sie kommen alle aus der gleichen Gruppe. Es steht meistens so schön da drauf, und das ist wieder sehr verführerisch, denn es klingt gut, im Einklang mit Mensch und Natur. Oder Heilmittel aus einer erweiterten Menschen- und Naturerkenntnis. Nun, der dynamische Landbau ist ein Teil der Lehre der Anthroposophen von Rudolf Steiner, 1861 bis 1925. Er war ein Schüler Samuel Hahnemanns, der die Homöopathie entwickelt hat. Und dieser Mann hat 1924 einen landwirtschaftlichen Kurs herausgegeben und hat diese Lehre dort erklärt und beschrieben. Nun, die Lehre der Anthroposophen, da möchte ich hier nicht zu sagen, aber es ist eine sehr komplizierte Lehre. Selbst erfahrene Nachfolger blicken oft nicht durch, obwohl es oft gebildete und intelligente Leute sind. Aber auch sie geben meistens zu, dass sie das Letzte von Steiner noch nicht verstanden haben. Sie sagen etwa so, Rudolf Steiner war ein großer Denker, er war die absolute Ausnahme. Ihn zu erreichen wird immer eine Ausnahme bleiben. Ihr Lieben, in der Bibel habe ich mal bei Hiob den schönen Spruch gefunden, den Allmächtigen, er ist die Ausnahme, ihn erreichen wir nicht. Aber das sagen sie von Rudolf Steiner. Rudolf Steiner kommt absolut schon als Kind aus der okkulten Szene. Er rühmt sich damit, schon mit 12-Jähriger seine verstorbenen Ahnen zurückrufen konnte. Er konnte in Wäldern mit ihnen sprechen, also Totenkult. Auch mit Naturgeistern fühlte er sich verbunden, er konnte mit ihnen reden und sie haben ihm Weisheiten enthüllt, wie er selber sagt. Und er sagt, dass er auf hellseherischem Wege in eine unsichtbare Akasha-Chronik eintrank. Was er damit versteht, kann ich Ihnen nicht sagen. Er sagt dann weiter, er drang in höhere Welten ein und empfing ein sogenanntes fünftes Evangelium, das einen zutiefst okkultes Jesusbild wiedergibt. Also wir merken schon, wo dieser Mann herkommt. Und das reicht eigentlich schon. Nur diese Tatsache würde mir genügen, von all dem, was von ihm und seinen Ideen kommt, Danke zu sagen. Das brauche ich nicht. Mir sagen die Anthroposophen, und ich bin oft mit ihnen zusammen, manchmal rufen sie mich sogar zu Vorträgen über biologischen Landbau, weil sie mein Fachwissen haben wollen. Sie sagen wie immer, Herr Krink, was Sie tun, Ihr Christsein, und das respektieren Sie, ist gut. Aber leider, und das tut uns so leid, sagen sie, so ein Mann wie Sie, er ist irgendwo stehen geblieben. Sie haben die höchste Weisheit noch nicht erkannt. Den Steiner haben Sie noch nicht erreicht. Das sagen sie. Sie bedauern es, dass so ein Mann wie ich, sagen sie immer, der so naturverständlich, diese letzte Erkenntnis noch nicht erreicht hat. So sehen sie das. Sie respektieren meinen Glauben. Sie achten es. Sie lassen sich auch einiges sagen. Aber sie bedauern es, dass mir die letzte Weisheit noch fehlt. Nun, manches in ihrer Lehre muss man zunächst auch einmal ganz positiv sehen. Sie haben zum Beispiel den Menschen immer in seiner Ganzheit gesehen, nach Geist, Seele und Leib, auch in ihren Krankenhäusern. Und die Bibel sagt das natürlich immer schon, nur die Mediziner haben das nicht immer so gesehen. Da sind sie uns manchmal ein Stück voraus. Sie haben auch manche gute Waldorfschulen, Kindergärten, Krankenhäuser, da geht es sehr human zu, obwohl die Lehre wirklich nicht keine christliche Lehre ist, sondern sehr gefährlich sogar sein kann. Und ich persönlich bin der Meinung, ich habe zwei in der Ausbildung gehabt, in der Landwirtschaft, die in Waldorfschulen groß geworden, beide waren fürs Leben nicht fähig, die waren verdorben fürs Leben, meiner Meinung nach. Die kamen in dieser Welt nicht mehr zurecht. Nun aber, der Mensch hat bei ihnen eine große Bedeutung, besonders sein Verhältnis zu Mitmenschen, zur Umwelt, auch der Lebensstil, Landwirtschaft, Ernährung und so weiter. Themen etwa, wie ich die Tage mit Ihnen hier behandle, sind typische Themen für Anthroposophen. Und zwar immer sehen Sie den ganzen Mensch. Sie sehen auch den landwirtschaftlichen Betrieb als einen geschlossenen Organismus von Boden, Pflanze, Tier und Mensch. Steiner sagt etwas so, auch da merken wir, wo seine Gedanken hinkommen und wie antigöttlich und wie wieder der Schrift die Gedanken. Ich sag's mal ganz kurz, obwohl er erklärt das viel war. Er sagt so im Bilde, Gott schläft im Stein. Im Stein kann man, dieser Gedanke der Beseeltheit der Natur, kann man nicht viel Lebendes sehen, deshalb da schläft Gott. Aber Gott entfaltet sich in der Blume. Da sieht man Entfaltung. Denkt an den Farnkraut, den ich in die Tage am Dir, wie sich der so entfaltet. Da entfaltet sich Gott. Und dann sagt er weiter, Gott zeigt sich noch deutlicher im Tier. Ein Tier, da ist ja noch mehr Leben. Ein Tier kann fühlen, empfinden, Geräusche machen und so weiter. Und dann sagt er, und da wird es ganz kritisch, Gott offenbart sich im Menschen. Das heißt, der Mensch selbst ist Gott. Ihr Lieben, ich glaube, da brauche ich gar keinen Kommentar zu geben. Und dahinter steht das Bild, die ganze Natur ist beseelt. Das kommt aus dem primitiven Heidentum, auch aus fernöstlichen Religionen. Und der Mensch als höchstes Wesen ist letztlich der Gott der Natur. Steiner glaubt auch, Und das hat er wieder von seinem Vater Hahnemann an den Einfluss der Gestirne aus dem Kosmos. Die Gestelle der Gestirne nehmen einen bestimmten Einfluss auf Mensch, Tier und Pflanze. Also das ist Astrologie. Die ganzen Horoskope und so weiter waren seine Grundlage. Nun, ein ganz bisschen Wahrheit ist auch wieder da dran, wie bei vielem Verführerischen. Wir zum Beispiel sind viel fröhlicher, wenn ein schöner Sonnenstrahl unser Herz uns erreicht und die Sonne ist ein Gestirn, als wenn der Himmel voller Wolken drängt und regnet und kalter Wind um uns bläst. Das nimmt gleich unsere Laune, macht manche depressiv. Also so ein bisschen Wahrheit ist da dran und so können wir viele Dinge. Aber was sie machen, ist reine Astrologie. Und da sagt die Bibel ja einiges zu, wie wir uns dazu verhalten sollen. Er sagt dann weiter, der Gehalt an Astralkräften, das sind kosmische Kräfte, die er auch von Hahnemann übernommen hat, von den Astralkräften, die von den Gestirnen ausgehen, sie bestimmen unsere Lebensmittelqualität. Also nicht die eigentliche Pflanze, sondern die Astralkräfte, und die will er in die Pflanze hineintun auf besondere Wege. Und er sagt weiter, wir essen nicht nur das Materielle, sondern das Geistige. Also das sind diese Astralkräfte, die sich im Materiellen der Pflanze verbirgt. Man soll also der Pflanze lebendige Astralkräfte, sprich kosmische Kräfte, Kräfte der Gestirne zusetzen. Und das fängt an in der Praxis durch den sogenannten Aussaatkalender der dynamischen Land- oder Gartenbauwirtschaft. Aussaatkalender für Pflanzen ist weiter nichts als wie das Horoskop für Menschen. Wird auch von gleichen Leuten erstellt, von den Astrologen, aufgrund der Gestirnskonstellation, wie sie gerade stattfindet. Und eine der berühmten Frauen aus diesem Gebiet, die auch ganz aus dem Spiritismus kommt und davon keinen Hehl macht, ist Maria Thun in Biedenkopf, gar nicht weit dort, wo ich wohne. Sie gibt einen Kalender heraus, sie ist Astrologin, und in diesem Kalender, da wird unterschieden unter Blattgemüse, Wurzelgemüse, Fruchtgemüse, Blütenpflanzen und so weiter. Und sie sagt, jede Pflanze hat eine bestimmte Konstellation zu den Sternen und sie bestimmen dann, wie sie am besten wachsen sollen, wann man sie aussäen, wann man sie düngen, wann man sie pflegen soll, wird ganz genau festgestellt. Und man spricht auch, und gerade die Anthroposophen tun da sehr viel, von nicht nur von Mitmenschlichkeit, sondern sie sprechen auch von einer Mitpflanzlichkeit. Wieder das Beseelte. Die Pflanze lebt ja. Wenn man sie abpflückt, soll man sich entschuldigen bei ihr. Es ist ja meine Schwester und so weiter. Ja, wir lachen drüber. Das ist denen ernst. Auf den Schulen, in ihren Gärtnereien, da gehen junge Mädchen oder auch junge Männer abends durch die Pflanzen, durch den Rosengurt, streicheln sie schön, küssen sie, singen ihnen Liedchen vor, um Mitpflanzlichkeit wahrzunehmen und wünschen ihnen, dass sie schön gedeihen. Sie begrüßen sie, wenn sie in den Garten kommen. Guten Morgen, meine lieben Tomaten, wie geht es euch heute? Habt ihr gut geruht in dieser Nacht? Das ist denn bitter ernst. Sie sehen die Seele da drin. Aber ich habe ja am ersten Tag gesagt, den Unterschied zwischen Mensch, Tier und Pflanze. Ich möchte mir das jetzt hier ersparen. Und zu diesen astrologischen Kalendern gibt es übrigens in Deutschland 4 oder 5 verschiedene Astrologen, die das machen. Wenn sie die Kalender vergleichen, die stimmen nie überein. Jeder behauptet, er hat recht, und da kommen sie in Probleme, wenn sie danach wirtschaften wollen. Sie werden nie 2 finden, die übereinstimmen. Aber jeder meint, er wisse es besser. Nun, ich halte von diesen Aussatzzeiten gar nichts. Da steht immer dann drin, heute Nacht, meinetwegen, von dem steht der Mond so und so. Sie müssen von 11:30 bis 14:30 ihre Radieschen säen, nur mal als Beispiel. Oder in der nächsten Nacht von morgens 3 bis so viel müssen sie ihre Gurken legen oder düngen. Oder es steht dann immer ganz genau drin, entsprechend der Mondphase und so weiter. Und es gibt leider viele Leute, die diesen Schwindel glauben. Und was mich so traurig macht, auch viele Kinder Gottes, die fest drin hängen. Ich bin mal in einer Gemeinde gewesen, da stand mittwochsabends nach der Bibelstunde ein Bruder auf, schlug den Kalender an: Liebe Geschwister, heute Nacht, Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag müssen Sie das und das tun. Ich bin bald vom Stuhl gefallen. In der Gemeinde nach der Bibelstunde. Ich muss aber sagen, als ich dann mit dem Bruder gesprochen hatte und mit den Brüdern dort, erst öffentlich vor die Gemeinde getreten, hat Buße getan, hat sich entschuldigt und hat den Kalender im Namen Jesu verbrannt. Er hat es nicht gewusst. Er glaubte wirklich etwas Gutes zu tun. Ihr Lieben, ich sagte die Tage öfters, die Bibel gibt uns zu all unseren aktuellen Fragen eine ganz klare Antwort. Hören Sie mal, Prediger 11, Vers 5, was sie zum Aussaatkalender oder zur Aussaat überhaupt sagt. Wie du den Weg des Windes nicht kennst, so kennst du das Werk Gottes nicht, der aber alles wirkt. Und jetzt geht's los. Am Morgen säe deinen Samen und am Abend lass deine Hände nicht ruhen. Denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder beides zugleich gut werden wird. Also wann sollen wir säen? Am Mondschein. Die Bibel sagt am Morgen und lass am Abend deine Hand nicht ruhen. Und lassen Sie mich als Landwirt mal was dazu sagen. Die Schöpfung ist so genial angelegt. Schauen Sie mal, der Schöpfer, der sät die meisten Pflanzen jetzt im Sommer und im Herbst fallen die Körner, die im nächsten Frühjahr erst aufgehen. Das heißt, wenn Temperatur, wenn Boden, wenn Lichtverhältnisse, wenn Feuchtigkeit und auch Ausscheidungen der Nachbarpflanzen, die durch, wenn alles richtig passt, dann keimt das Saatkorn am besten. Und nicht, wenn der Mond so und so drauf schaut. Natürlich, ein bisschen Wahrheit ist ja auch wieder dran. Wissen Sie, es gibt zum Beispiel sogenannte Lichtkeimer und Dunkelkeimer. Vielleicht hat da mal einer von gehört. Und ist klar, wenn man eine ganz helle Mondscheinnacht hat, dann sind schon die Tage etwas länger, da ist mehr Licht da. Und nachts wird es nicht dunkel. Dass dann ein Lichtkeimer ein bisschen schneller keimt, weil er mehr Licht hat, ist doch ganz klar, als wie bei dunklem Wetter. Und beim Dunkelkeimer, der keimt eben bei so hellem Licht nicht so gut. Den muss man mit Erde oder Laub zudecken, sonst keimt er überhaupt nicht, solange der dem Licht ausgesetzt ist. Das bisschen Wahrheit ist zwar wieder dran, aber was man heute daraus macht, geht in den Bereich des Okkulten. Kann ich leider anders nicht sagen. Und ich glaube, es war vor 2 Jahren, da war in einer Gartenbauzeitschrift Kraut und Rüben, eine ganz bekannte, eine gute Zeitschrift eigentlich, die aber auch leider den astrologischen Kalender seit Jahren angibt, aber weil es der Kunde so will, da stand mal ein Bild drin, Maria Treben mit 2 ganz dicken rote Beeten. Und da stand drunter, ihr Kalender gab ihr Recht. Und ich wusste als Hobbygärtner, in dem Jahr waren überall die rote Beeten gut. Ich gucke schon mal so wie die Zäune und ich wusste auch, dass ich so rote Beeten im Garten habe. Mir war schon Angst, die im Winter alle essen zu müssen. So dick waren die geworden. Ist ja mal so, ein Jahr ist das besser, ein Jahr ist das besser. Und da bin ich in den Garten und habe 2 rote Beeten geholt. Natürlich auch die dicksten rausgesucht. Die bogen beide, eine sogar über 60 Gramm mehr als ihre. Und nun schreibe ich mir auch immer auf, wann ich sehe, damit ich weiß, wenn ich, weil ich so wenig zu Hause bin, wann ich das Nächste tun muss und so weiter. Und dann habe ich geguckt, wann sie gesät worden sind. Und dann habe ich sogar den astrologischen Kalender mal aufgeschlagen. Da war das der ungünstigste Tag, wo ich nur hätte säen dürfen. Sehen Sie. Aber Tausende, die das nicht prüfen, die fallen drauf rein und sagen es, ihr Erfolg gab ihr Recht. Ich halte mich hier mehr an das Wort Gottes. Ich lese Ihnen noch ein anderes vor. 5. Mose 4, Vers 19, da warnt Gottes Wort auch dafür. Dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst. Und wenn du die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Heer des Himmels siehst, dich verleiden lässt und dich vor ihnen niederwirfst und ihnen dienst. Merken wir das? Wie kann man da noch an Astrologie glauben? Denn die werfen sich vor ihnen, die lassen sich verleiden. Oder noch ein Wort von dem Hiob aus seinem Munde. Wenn ich das Licht der Sonne sehe, wie er es leuchten ließ, und den Mond, wie prächtig er daherzog, und mein Herz sich dann im Geheimen betören ließ, und ich Kusshändchen warf ihm entgegen. Auch das ist Schuld, die vor den Richter gehört. Ich hätte ja Gott verleugnet, sagt Hiob. Bitte? Hiob, einen Moment. 31, Vers 26. Und wie viele, die nach dem Ast, die verleugnen Gott, die werfen doch ihr Kusshändchen, sie vertrauen doch auf den Mond und auf die Gestirne. Dritte Mose 19, 31. Ihr sollt euch nicht zu den Wahrsagern, oder da könnte man jetzt auch Astrologen, denn Astrologen sind Wahrsager, wenden. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, euch an ihnen nicht unrein machen. Ich bin der Herr. Euer Gott, ihr Lieben, das sagt die Bibel. Nun, Mondscheinaussaat im dynamischen Landbau ist noch das Harmlosere. Sie tun noch andere Dinge, obwohl es auch schon gefährlich ist. Sie haben sogenannte Präparate, und zwar Präparat 500, ein Hornmistpräparat 501, ein Hornkieselpräparat, alles von Rudolf Steiner. Dann noch 6 Pflanzenpräparate 502 bis 507. Dort nehmen Sie Schafgarbe, Kamille, Brennnessel, Eichenrinde, Löwenzahn, Baldrian, nur dass Sie das mal hören. Die Präparat 500 ist das Bodenleben anzuregen, 501 Qualität zu verbessern. Die Pflanzenpräparate sind in dynamischer Form dem Kompost beigegeben, um den Kompost aufzuwerten. Aber diese Handlungen dazu, wie sie die Präparate herstellen, sind Kulderhandlungen, die kommen aus dem germanisch-keltischen Bereich. Da hat man schon ähnliche Dinge getan. Und zwar nehmen sie Kuhhörner. Sie sagen ja, der Hof und der Landwirt, Mensch, Pflanze und Tier ist eine Einheit. Und sie haben eine eigenartige Lehre, alles von Rudolf Steiner entwickelt. Die Kuh steht, weil sie vier Füße hat, sehr fest auf dem Boden. Und die Hörner sind immer nach oben gerichtet. Steiner, er war kein Landwirt, er hat scheinbar nicht viele Kühe gesehen. Denn es gibt Kühner, die haben die Hörner eingerollt, nach innen darf nach Steiner nicht sein. Andere, da wachsen sie sogar nach unten. Es gibt sogar ganze Rassen, die haben überhaupt keine Hörner. Nicht, weil der Landwirt, sondern von Natur haben sie. Nur das hat Rudolf Steiner damals alles noch nicht gewusst. Aber er behauptet, und da stimmt es auch wieder nicht, an den Hörnern sind verschiedene Ringe dran. Und man weiß genau, wenn eine Kuh ein Kalb hat, wenn sie tragend ist, dann gibt sie viel Nahrung, viel Kalk an das Kalb ab. Und dann bleibt an dem Wachstum des Hornes, was er jedes Jahr, eine kleine Delle. Im nächsten Jahr, wenn das Kalb draußen ist, wächst wieder ein Ring, weil sie den Kalb nicht fürs Kalb braucht, sondern jetzt wieder ins Horn abgeht. Und dadurch können sie auch genau, der Fachmann wenigstens, an den Ringen der Hörner das Alter der Kuh ablesen. Dann wissen sie genau, ob sie 3 oder 12 oder wie viele Kälber sie, jeder Hornring, so ist das, können sie mit Sicherheit ablesen an der Kuh. Nun, Steiner hat das nicht so gewusst. Er sagt, das sind die Zeiten, wo die Erde ruht und wo die Erde, also im Winter, und wo die Erde produziert. Und diese Kraftkonzentration spiegelt sich im Horn der Kuh wieder mit dem Aufblick nach oben in der letzten Spitze, die ist ja ganz hart, diese schwarze Spitze am Kuhhorn. Da ist dann die geballte Kraft der kosmischen Energie drin. Und deshalb nimmt er Kuhhörner, und in die Kuhhörner kommt man beim Hornkieselpräparat, der Hornmist hinein oder beim Kieselpräparat hinein. Und das wird dann schön mit Lehm oder mit Kuhmist auch zugeschmiert und dann in einer mystischen Handlung, meist so im Herbst, so eine Art Erntedankfeier, sie dann auch und rufen auch einige Götter an dabei. Und dann wird das, die Kinder, die Familie, alle sind dabei, ähnlich wie bei uns im Gottesdienst, das ist eine okkult-religiöse Handlung, werden heiligst diese Hörner mit dem Inhalt oder auch mit diesen Pflanzenextrakten, die ich eben nannte, für ein Jahr in die Erde vergraben. Und jetzt sollen die Kräfte der Erde sich dort konzentrieren und die geladene Ballung wird in wieder einer religiösen Handlung nach einem Jahr, wo wieder ganze Familie dabei ist, auch viele von nah und fern kommen, angereist. Das sind oft große Veranstaltungen, ähnlich wie man hier große Konferenzen hat, kommen die Anthroposophen dann und dann wird das in diesen Handlungen wieder ausgegraben und diese ersten beiden Präparate, die werden dann im Laufe des Sommers mit der Spritze ausgebracht in homöopathischer Dosis und die müssen morgens, sagen sie, wenn die Erde ausatmet, weil morgens ja der Tau ist, da sagen sie, die Erde hat ausgeatmet, abends atmet sie ein, das sind alle solche mystischen Vorstellungen von der belebten Natur, müssen sie früh ausgebracht werden auf den Tau und noch eine Stunde vorher müssen sie mit Wasser verrührt werden, genau nach Menge dosiert, das Rühren muss eine Stunde dauern und muss von Hand geschehen, darf nicht elektrisch sein. Und zwar eine Stunde muss gerührt werden und dabei muss der Rührende sich ganz konzentrieren und seine ganze Menschlichkeit hineinrühren. Wie in einer Andacht. Er soll alles hineinrühren und zwar muss er eine Weile so rumrühren und dann gibt das ja so einen Strudel, den muss er aufbauen und dann muss er ein Chaos machen, indem er dagegen rührt und aus dem Chaos wieder eine Harmonie machen durch seine Menschlichkeit, die er mit hineinrühren. Eine sehr anstrengende Arbeit, morgens ein Bauer vor der Arbeit, eine Stunde rühren da. Ja, wir lachen drüber, viele nehmen das sehr ernst. Und das sind Sachen, nur ich will Ihnen das nicht erzählen, damit Sie das nachlassen, dass Sie mir ungefähr wissen, was sich da abspielt. Also für mich ist das okkultes Heidentum, hat nichts mehr mit der Bibel zu tun. Ich möchte 2 Bibelstellen, Jesaja 24, 25 als Antwort hierzu lesen. Ich bin es, der die Wunderzeichen der Orakelpriester platzen lässt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zur Umkehr zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht. Oder Paulus schreibt Galater 4, Vers 9, wie wendet ihr euch wieder den schwachen, armseligen Elementen der Welt zurück, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr Lieben, das sind solche schwachen Elemente. Ihr beobachtet Tage und Monate, sehen Sie die Mondscheine an. Ihr bestimmte Zeiten und Jahre, ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Nun, das Wort, ich muss es kurz machen, dynamisch, das Wort Kraft steckt da drin, Kräfte des Kosmos sollen hier eingefangen werden, in dem Wort Demeter, wie sie ihre Produkte verkaufen, das ist der Name der griechischen Göttin des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit, Veleda, wo die kosmetischen Mittel drunter laufen, das ist eine keltisch-germanische Heilsgöttin und Priesterin war sie. Und sie haben auch viele astrologische Gestirnszeichen. Sie können sogar Demeter Brot oder Knäckebrot oder was kaufen. Da ist in jedem Brot entsprechend dem Kalender wieder ein astrologisches Zeichen eingebacken. Natürlich beim Backen verläuft das. Es wird vor dem Backen draufgeschrieben. Beim Backen verläuft das etwas. Ist oft kaum noch zu erkennen. Aber ihr lieben Kinder Gottes, haben es doch nicht nötig, Brot oder Knäcke oder Brötchen oder irgendetwas mit astrologischen Zeichen eingebacken zu essen. Haben wir wirklich nicht nötig. Der Meinung bin ich. Ihr Lieben, noch ein Bibelwort, 2. Korinther 6, 14. Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung Christus mit Belia? Oder welches Teil ein Gläubiger mit Ungläubiger? Und welchem Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbilder? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt solches Unreines nicht an. Das sagt die Bibel. Nun, ich komme zum Abschluss, obwohl man noch eine ganze Stunde zum dynamischen Landbau etwas sagen könnte. Aber vielleicht ist nun jemand hier, der vielleicht, weil er glaubte, es seien gute biologische Produkte, Demeter-Produkte gekauft und gegessen hat, in Unwissenheit. Nun einmal möchte ich dazu noch sagen, sie sind auch nicht immer im absoluten Sinne biologisch, die Demeter-Produkte. Im Gegenteil, manche Gifte, die Rudolf Steiner aber nicht als Gift erkannt hat, was aber sehr große Gifte sogar sind, sind zugelassen heute. Auch Naturgifte sind zugelassen. Und die größten Gifte stellen nicht die Chemiker her, sondern die größten Gifte hat die Natur. Und auch manche Dinge praktizieren sie, das sind eher für mich Gräueltaten. Zum Beispiel Schneckenplage wird bekämpft, indem man eine Schneckensuppe kocht und die dann im Garten versprüht. Oder Mäuse werden bekämpft, indem man einen bestimmten Tag, auch wieder nach dem astrologischen Kalender, und ich kenne viele, die das praktizieren, eine lebende Maus mit Benzin übergießen, anstecken und dann durch den Garten laufen lassen und behaupten, man hätte 10 Jahre keine Mäuse mehr. Ja, merken wir, das ist okkultes Heidentum. Ein bisschen Wahrheit ist überall dran. Wissen Sie, wenn so eine Schneckensuppe im Garten verbrannt, da ist ja Tod für die Schnecke. Eine lebende Schnecke fühlt sich da nicht wohl, wo Schneckenleichen sind. Die wird von alleine sich, es ist ein bisschen Wahrheit dran. Sie haben das Zeug aber auch auf dem Gemüse und auf den Salatblättern. Und mit den Mäusen auch. So eine Maus, die schreit in ihrer Todesangst, dass sie alle anderen Mäuse warnt und die laufen und die türmen, wenn sie als brennende Fackel durch den Garten läuft. Aber das hält nicht 10 Jahre an. Nach 14 Tagen können sie wieder Mäuse haben, die von dem Schrei nichts gehört haben. Aber denen sei jetzt gesagt, die vielleicht unwissend solche Produkte gekauft oder vielleicht angebaut haben. Ihr Lieben, der Herr Jesus sagt einmal, das ist jetzt keine Entschuldigung, aber das darf man wissen, Matthäus 5, 11 bis 17. Nicht was in den Mund eingeht, verunreinigt den Menschen, sondern das, was aus dem Mund ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Was durch den Mund in den Bauch eingeht, wird in dem Abort wieder ausgeschmissen. Ihr Lieben, wenn einer das unwissend getan hat, weil man kann nicht verlangen, dass jeder die Kenntnisse hat, brauchen sich keine Bedenken zu lassen. Der Teufel sitzt nicht auf dem Brot und dass sie jetzt den Teufel mitgegessen haben. So einfach ist die Sache nicht. Aber wenn ihr Herz sich danach sehnt, diese Dinge zu kaufen, weil das so ist und weil sie da eine besondere Wirkung sich versprechen von, dann geben sie Acht, dann verkaufen sie sich nämlich dem Teufel. Und je mehr sie sich da öffnen und der Teufel lässt sich nicht schenken, er packt zu, immer fester, Schritt für Schritt, je mehr verabschieden sie sich von ihrem Herrn Jesus, da können sie sich aber sicher sein. Ich möchte das vergleichen wieder mit der Bibel. Ich sage immer, die Bibel hat zu allem die passende Antwort. Wir kennen doch in der Gemeinde zur Korinth, da war das Problem mit dem Götzenopferfleisch. Ob man es essen soll oder nicht, das war Fleisch, das war den heidnischen Götzen geopfert worden. Und anschließend der Rest wurde dann im Tempel in einer Götzenfeier verzehrt. Und da sagt Paulus, wenn ihr wisst, es ist aus dem Tempel und im Tempel dort an dem Feste mit zu feiern und Fleisch zu essen, habt ihr nichts zu tun, weil es Götzenopferfleisch ist. Wenn ihr aber irgendwo auf den Markt geht und Fleisch kauft, dann fragt nicht erst, ob das ein Rest vom Götzen ist, sondern dann kauft und esst es. Und wenn ihr irgendwo eingeladen werdet und da ist Fleisch, prüft auch nicht, ob es vom, sondern esst es. Wenn aber der Einladende euch sagt, das ist Fleisch, das habe ich auch vom Götzenopfer gekauft, dann sollt ihr verweigern, es zu essen. Ihr Lieben, auch hier, der Teufel sitzt nicht auf dem Fleisch, den können sie nicht mitessen. Das Herz, die Gesinnung ist dahinter, warum ich das tue. Und Paulus sagt in dem Zusammenhang, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen teilen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Aber ich möchte klar machen, nicht die Sache ist es, sondern die Gesinnung ist es, die dahinter steht. Und da kenne ich leider viele Leute, auch damals aufgrund dieser Rundfahrt haben viele Leute, da spürte ich diese Gesinnung. Nein, aber das hat mir geholfen, da lasse ich mich nicht von abbringen. Das war meine Rettung. Es mag helfen, der Teufel tut Zeichen und Wunder, aber er lässt sich nicht schwingen, er packt zu. Und wundern Sie sich nicht, wenn Sie sich diesen Dingen anvertrauen, dass Sie plötzlich keine Freude mehr beim Bibellesen haben. Dass sie plötzlich innen trocken werden, was das geistliche Leben, dass sie plötzlich keine Freudigkeit mehr am Gebet haben. Und ich kenne sogar einige Leute, die sind nachher in der Klapsmühle gelandet. Gläubige, die sich diesen Dingen ganz bewusst hingegeben haben. Nun, das sei genug zum dynamischen Landbau, mehr Zeit haben wir nicht. Zum biologisch-organischen Landbau. Das war biologisch-dynamisch, jetzt der biologisch-organische. Der handelt nach den Organen der Natur. Das ist ein ganz natürlicher Landbau, möglichst ohne Chemie, ohne Umwelteinflüsse, ganz natürlich der Natur entsprechend. Das ist das, was ich jedem empfehlen kann und das, was ich auch tue. Und darüber halte ich auch dieses Seminar ab, da hinten liegt der Zettel, auch an vielen anderen Stellen. Da geht es mit der Natur um Dinge, die Gott in der Schöpfung gegeben hat, sie zu nutzen, um sinnvoll ohne Chemie in der Natur zu arbeiten. Das dürfen wir nicht durcheinander bringen. Und biologisch-organisch arbeiten zum Beispiel die Biolandgesellschaft oder Biokreis Oberbayern oder Naturland oder die Agnok-Gesellschaft in Koblenz oder einen ökologischen Weinbau gibt es auch. Das sind Dinge, die verkaufen aber keine Demeter-Produkte, sondern das sind dann eben Biolandprodukte, ganz natürlich angebaut. Natürlich gibt es da auch manchmal, wie überall in der grünen Szene, Leute, die seltsame Ideen haben. Ich habe in Italien schon mal einiges vom Humus und Kompost entzählt, so Leute findet man da manchmal, aber das ist deren Privatsache. Sie finden überall manchmal eigenartige Leute. So, aber lassen wir uns jetzt zur Homöopathie übergehen. Oft wird gesagt, Homöopathie ist eine natürliche Pflanzenheilkunde, völlig ohne Nebenwirkung. Erstens möchte ich sagen, das ist schon eine Lüge. Es ist keine natürliche Pflanzenheilkunde. Sie verwenden zwar einige Pflanzen, aber sie verwenden auch ganz schwere Gifte, wie zum Beispiel Quecksilber oder Arsen oder Molybdän. Und das sind nur keine Produkte, die von Pflanzen kommen. Dass sie keine Nebenwirkungen haben, das liegt daran, weil sie entweder so verdünnt sind, dass sie auch keine Wirkung mehr haben, oder dass überhaupt nichts mehr drin ist, wie in den allermeisten homöopathischen Mitteln. Da ist es nur noch der Glaube an die Sache. Und Samuel Hahnemann, 1755 bis 1843, also der Vorgänger von Steiner in dieser Richtung, der hat auch selbst gesagt, es kommt nicht auf das Stoffliche drauf an, auf das Materielle würden wir heute, sondern auf die geistartige Wirkung. So sagt er selber. Hahnemann, er war auch Freimaurer, er rühmt sich schon, der Jüngste in der höchsten Loge der Freimaurer gewesen zu sein, in der Geschichte der Freimaurer. Da rühmt er sich drüber. Er war ein absoluter Spiritist, ein Anhänger fernöstlicher Religionen, besonders der von Konfuzius, und er schreibt selber, dass er seine Weisheiten durch spiritistische Offenbarungen im Eichenwald erfahren hat. sein Prinzip ist, und damit wird auch wieder die Menschheit getäuscht, Ähnliches mit Ähnlichem heilen. Ihr Lieben, lassen wir uns nichts vormachen, das ist zum großen Teil wieder eine Lüge. Er heilt zum Beispiel gewisse Dinge mit einer gewissen Verdünnung von Quecksilber. Und es gibt keine Krankheit, die Quecksilberkrankheit heißt. Wenn ich Ähnliches mit Ähnlichem, dann müsste ich Quecksilber mit Quecksilber heilen. Das stimmt einfach so nicht. Er sagt, so eine Substanz, die einerseits den gesunden Menschen krank macht, soll andererseits bei größtmöglicher Verdünnung kranke Menschen gesund machen. Nun, das haben Sie im Impfvorgang. Wenn Sie eine Impfe bekommen oder Ihr Kind, dann ist dort irgendein Keim, ein Virus drin, der die gleiche Krankheit hervorrufen würde, wenn er in einer gewissen Menge den Menschen erreicht. Er ist aber in der Impfe in so einer Menge, dass er sich im Menschen nicht vermehren kann, deshalb wird der Mensch nicht krank. Er regt aber den menschlichen Körper an, Immunstoffe gegen diese Krankheit zu bringen. In der Impfe ist das so, aber nicht in der Homöopathie. Bloß unter dem Vorwand wird sie verkauft. Einiges kommt dem auch sehr nahe, aber nicht pauschal gesehen. Er kommt auch absolut aus der okkulten Szene. Und das heißt für mich als Kind Gottes, nein, danke Herr Hahnemann, das brauche ich nicht, ob ich es verstehe, was er tut oder nicht. Hahnemann glaubt auch an die Kraft der Sterne. Steiner hat es ja von ihm übernommen. Er schreibt zum Beispiel, sein esoterisch-magisches Weltbild, so sagt er, dieses Weltbild lehrt, dass alles Seiende von einem Geist, von einer universellen Lebensenergie belebt ist. Also wieder die beseelte Natur. Diese göttlichen oder kosmischen Energien, so sagt er, finden wir auch im Hinduismus, im Taoismus, im Buddhismus, im Magnetismus und später dann auch in der Anthroposophie wieder. Da hat er recht, da kommt das her. Und er schreibt dann weiter, alles im Universum besteht aus der einen und derselben Energie, alles im Universum schwingt. Da ist wieder ein bisschen Wahrheit dran, aber nur ein bisschen, er verwendet die nur. Denkst an Albert Einstein, Masse ist Energie. Alles schwingt. Also ein bisschen stimmt da immer wieder. Und Hahnemann glaubt so an die Kraft der Gestirne und er sagt, in der Homöopathie verwirklichen sich die wirksamen Prinzipien der kosmischen Kräfte oder der Lebensenergie. Das heißt, diese Kräfte, Astralkräfte auch genannt, die kommen jetzt hier in die Heilmittel hinein. Und er sagt, es geht immer darum, dass wir durch diese Mittel zur Harmonie mit dem Kosmos gelangen. Die übertragenen Energien, so wörtlich wieder, sollen diejenigen vorliegenden Krankheitsprozesse günstig beeinflussen, indem sie Schwingungen, Rhythmen und Resonanzen in unserem Körper und im Körper des Patienten modellieren sollen, das heißt, auf die gleiche Schwingungsfrequenz mit den kosmischen Schwingungen zu bringen. Also es ist Philosophie, ist das, keine Wissenschaft. Oder? Und dann heißt es weiter wörtlich, die Arznei in ihrem Schwingungscharakter soll den Schwingungen der Strömung ähnlich sein, sie soll dieselbe Frequenz haben. Wie das alles versteht, fragen Sie ihn selber. Und dann sagt er weiter, durch das Dynamisieren, da haben wir wieder das Wort Kraft, genau wie eben bei Steiner, und das praktizieren Sie, indem Sie diese Mittel auch nach dem astrologischen Kalender in eine bestimmte Stellung zum kosmischen Mittelpunkt, zum Erdmittelpunkt hin per Hand verschütteln. Darf auch nicht elektrisch geschehen, obwohl die Industrie macht es heute elektrisch. Hahnemann warnt davor, er sagt, es muss per Hand, um die Mitmenschlichkeit wieder hineinzuschütteln. Aber da gibt es manche Verdünnungen, die Hand will ich sehen, die das schafft, das alles zu schütteln. Aber das ist sein Problem. Und er sagt dann, durch dieses Verschütteln zum Erdmittelpunkt mit der Hand sollen die Kosmen aktiviert werden, Materie soll in Energie überführt werden, nur ein gesunder Geist, der sich mit dem Kosmos dann in Harmonie befindet, er kann selbst Heilungskräfte aktivieren. Und ihr Lieben, wie weit das schon in christliche Kreise eingezogen ist, nur ein Beispiel, ich könnte Ihnen mehrere nennen. Ich bin in einer christlichen, evangelikalen Gemeinde, gläubige Kinder Gottes. Ich will den Namen und den Ort nicht nennen. Eingeladen zu einer Gebetsjugendstunde. Und ich war eine halbe Stunde vorher da, weil ich von unterwegs kam, von der Autobahn und konnte nicht mehr erst nach Hause, bin dann gleich dahin gefahren. Und als ich dann vom Hausmeister zur Jugend runter sitzen, unten schon einige Jugendliche vor der Jugendstunde, vielleicht 25, 30 junge Mädchen und Jungen, barfuß auf der Erde, nun, das verkrafte ich noch, obwohl was dahinter steht, ist für mich bedenklich. Aber was sie getan hatten, sie hatten so kleine Fläschchen und dann saßen sie im Kreis in mystischer Versenkung mit Beinen überschlagen wie Buddha und dann ging das so. Nur viel länger. Da saßen sie in diesem, und ja, ich sage, was macht ihr denn hier, wo bin ich denn hier? Ja, wir mischen und schütteln unsere homöopathischen Mittel, schöne Naturheilmittel aus Gottes heiliger Schöpfung. In der Gemeinde. Ja, wir lachen drüber. Der Teufel ist ein Durcheinanderbringer. Und Hahnemann sagt dann, denn durch die Verdünnung, da kommen wir her, die werden so verdünnt, dass in den meisten Homöopathen überhaupt kein Wirkstoff mehr drin ist. Und er sagt, da kommt es ja nicht drauf an. Sondern es kommt ja auf das Geistartige, auf die Astralkräfte drauf an. Aber das Materielle hat Spuren, hat Muster, hat Schatten oder irgendetwas, was wir nicht beschreiben können, hinterlassen. Und da liegt die Hilfe. Ihr Lieben, ich denke da an das Wort, ihre Götzen sind nichts. Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung Christi bis mit Belial? Oder Christus mit Hahnemann kann ich hier nur zeigen. Oder welcher Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Nun das Schütteln, das Dynamisieren oder Potenzieren, wie es auch genannt wird. Wir kennen das von den Arzneimitteln. Da steht dann D2, D4, D6 und so weiter. Und das ist ungefähr, D1 zum Beispiel ist Verhältnis 1:9. Das heißt, ein Teil Ursubstanz, also Medikament, wird mit 9 Teilen Alkohol verschüttelt nach dem Erdmittelpunkt hin. Dann ist das D1 oder mathematisch ausgedrückt 0,1. Und was daraus kommt, also diese neue Tinktur, die wird dann wieder mit 9 Teilen, meinetwegen Alkohol oder Traubenzucker, was es gerade ist, verdünnt. Das ist dann D2. Und was daraus kommt wieder, so entsteht D3, D4, D6 und so weiter. Und D6 zum Beispiel ist eine Zahl mit 0,5 Nullen hinterm Komma und dann eine 1. Also sind wir schon bei einer Millionenverdünnung. Und bei D6 ist es schon, wenn Sie jetzt Ihr Fläschchen haben und Sie haben D6-Verdünnung und D6 ist noch eine kleine, wir kommen gleich zu den Größeren, und Sie holen sich Ihr Tröpfchen daraus, was Sie lutschen wollen, da haben Sie die Chance, um jetzt dieses Molekül, was noch da drin ist, bei so einer Verdünnung, kann sein, dass überhaupt keins drin ist, aber es kann sein, eins drin zu haben, aber ob Sie das nun gerade kriegen oder ob das am Löffel oder im Glas hängen bleibt, ist eine ganz andere Sache. Die Chance ist ungefähr so groß, ob Sie im Lotto gewinnen und die ist ja noch auch nicht gerade groß. Aber es kann mal sein, dass Sie noch so ein Molekül bekommen. Es kann mal sein. Aber Hahnemann sagt und auch die Homöopathen, da kommt es gar nicht drauf an, die geistartige Wirkung ist das Entscheidende. Aber man weiß etwa bei D6, das ist auch die Grenze, da kann man sich, also von D2 bis D, kann man sich noch ungefähr vorstellen, da kann man auch noch Wirkstoffe nachweisen. Die sind zwar in so geringer Menge, dass ich nicht mehr dran glaube, dass die noch viel helfen können. Deshalb können Sie auch Quecksilber und alle Gifte, auch E600, so verdünnt essen, schadet Ihnen nichts. Da wird Ihr Körper mit fertig, weil Sie ja wahrscheinlich nur Spuren oder überhaupt nichts davon bekommen. Und alles, was größer ist, als D6, da hat man wissenschaftlich nachgewiesen, in Marburg an der Uni gibt es ganze Abhandlungen darüber, dass Sie da alles, was Sie essen, was Sie trinken und die Luft, die Sie atmen, haben Sie ständig von allen Mitteln der Homöopathie mehr, als wie was Sie kaufen in dem Fläschchen. Das heißt doch mit anderen Worten, was Sie heute Morgen gegessen, getrunken und eingeatmet und alles, was Sie essen, und unterliegen Sie einer dauerhomöopathischen Behandlung, ohne dass Sie das wollen. Denn die Spuren sind überall um uns herum. Und jetzt erzählen Sie mir mal, wie dann gerade das aus dem Fläschchen, wo Sie vielleicht eine Chance haben, ist überhaupt nicht so, das soll gerade das Wunder bei Ihnen bewirken. Aber genau das macht die Homöopathie. Und man weiß heute wissenschaftlich, dass bei D 23. Da kann, wenn Glück hat, noch was drin sein, ein Molekül, wissen Sie. Aber ab D23 können Sie sicher sein, Sie haben gar nichts mehr, nur noch die geistartige Wirkung. Und ich kenne mindestens 2 gläubige Homöopathen, die verschreiben nur jenseits von D30, um sicher zu sein, dass sie keine Materie haben, sondern nur geistartige kosmische Wirkung. Gläubige Leute, ihr Lieben. D30 ist ein Mittel, mathematisch ausgedrückt 0, und dann 29 Nullen und dann eine 1. Die Zahl kann ich Ihnen nicht nennen, wie die heißt, fragen Sie mich nicht. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt noch Begriffe für gibt. Das ist D30. Aber dann gibt es auch D200. Es geht noch weiter. Es gibt Zehermittel, da ist bei jeder Verdünnung eine Null mehr. D sind ja die Zehner, die Dezimalen, und C sind die Hunderterteilungen. Und es gibt sogar C2000. Das ist 0,1999 Nullen. Das können Sie an die Wand nicht schreiben, die Null. Und dann eine Eins. Ja, wir lachen drüber. Aber eine ganze Industrie lebt davon. Ich will Ihnen mal, da kann sich natürlich keiner mehr vorstellen, wie verdünnt das ist. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. D30 nur, nicht C2000. T30, ein ganz gängiges Mittel noch. Das ist verglichen, damit man uns mal vorstellen kann, ein Tropfen Wirkstoff auf die Flüssigkeitsmenge, die 1000-mal größer ist als alle Wasser der Welt zusammen. Als alle Meere der Welt zusammen. Und wir wissen, 3/4 unserer Erde besteht aus Wasser. 1000-mal mehr, kann man sich auch wieder nicht vorstellen. Und da ein Tropfen rein. Da können Sie E605 reinwerfen. In diese Menge würde ich immer trinken. Kann Ihnen nie schaden. Kann Ihnen aber auch genauso wenig helfen. Aber es gibt Leute, der Glaube macht's. Ich will es mal ganz einfach sagen. Ich weiß, dass das Beispiel hinkt. Aber manche Leute, die verstehen sonst schlecht, was ich meine. Wenn Sie 10 Erbsen und stellen sich jetzt eine Erbse als das kleinste unteilbare Molekülchen vor. Also eine Erbse können Sie ja zerreiben und können chemisch zerlegen. Aber stellen Sie sich mal vor, die Erbse ist unteilbar, chemisch, ist das kleinste Teilchen, was es gibt. Wenn Sie 10 solcher unteilbaren Teilchen in 100 Fläschchen verdünnen wollen, wie machen Sie das? Dann haben Sie entweder 10 Fläschchen mit einer Erbse und 90 Fläschchen, wo nichts mehr drin ist. Ist doch logisch, können wir alle rechnen. Oder Sie haben 5 Fläschchen mit je 2 Erbsen, dann haben Sie aber 95, wo nichts mehr drin ist. Oder je nach Mischung, Sie haben 2 Fläschchen mit je 5 Erbsen, dann haben Sie 98, wo nichts mehr drin ist. Merken Sie, da kann gar nicht überall was drin sein. Und die eine Erbse nachher in Ihrem Fläschchen zu kriegen, das ist wieder ein Zufall. Mich wundert nicht, dass diese Mittel nicht schaden können. Aber schon der Ausdruck, es kann nicht schaden, weil es natürlich ist, ist gelogen. Stimmt einfach wissenschaftlich exakt nicht. Es kann nicht schaden, weil nichts ist. Obwohl, geistlich kann es uns sehr schaden, wenn wir unser Herz dranhängen. Da kommen wir nachher noch drauf. Wissen Sie, mir ist das mal klar geworden und ich habe mich auch von der Schrift her, ich habe manche Stunden auf den Knien gelegen, dass der Herr mir hier Offenbarung und Weisheit schenkt. Sie glauben nicht, auch vom Berufs her als Landwirt, ich habe da schon geforscht, was möglich ist. Ich habe aber immer den einen Wunsch gehabt, den Herrn nicht zu verunehren, sondern wirklich, natürlich und ihm treu zu bleiben. Und da wurde mir mal einen Morgen, nachdem ich viel gebetet hatte, ein Wort aus 5. Mose 29, Vers 28 klar. Das Wort hat nie so zu mir gesprochen wie diesen Morgen hier. Da heißt es das Verborgene. Oder da können Sie auch übersetzen, das mit dem Verstand zu Begreifende. Steht bei dem Herrn, unserem Gott. Also das, was wir mit dem Verstand nicht begreifen können, und diese Dinge kann man nicht begreifen, oder das ist uns verborgen, das steht bei dem Herrn, unser Gott. Da sollen wir uns nicht drum kümmern. Und dann heißt es weiter, aber das Offenbarte, das, was wir einsichtig nachvollziehen können mit unserem Verstand. Das gilt uns und unseren Kindern für ewig, also auch heute noch, damit wir all die Worte dieses Gesetzes tun und erfüllen. Haben wir verstanden, was da gemeint ist? Das, was in Welten hineingeht, denn da fängt immer Esoterik an, die wir mit dem Verstand nicht mehr nachvollziehen können, da kann ich nur vorwarnen, denn Gott hat uns einen Verstand gegeben. Natürlich, die sagen, es muss ja nicht unwahr sein, weil man es wissenschaftlich nicht erklären kann. Nein, deswegen nicht. Aber wenn Gottes Wort mir sagt, in diese Dinge, die ich mit dem Verstand nicht mehr nachvollziehen kann, die soll ich Gott überlassen. Aber ich soll mich an die halten, die er mir geoffenbart hat. Das sagt Gottes Wort sehr klar. Das ist 5. Mose 29, 28. Und mein Sohn ist Mediziner und ich stöber schon mal in seinen Büchern rum. Muss ja irgendwo auch mein Wissen herkriegen. Und da gibt es so 3 dicke Bände, das ist ein Standardwerk aller Medizinstudenten, so ein umfassendes Nachschlagewerk von 18 Wissenschaftlern, glaube ich, geschrieben in Berlin, herausgekommen. Und da steht wirklich drin, 2 Sätze will ich zitieren, unter Homöopathie, durch die Art der Herstellung bekommt es Amulettfunktion. Ein Überbleibsel des Zaubermanns aus dem Busch. An einem anderen Satz, ein paar Sätze weiter steht, es sind Rituale religiöser Art und entbehren jeder wissenschaftlichen Grundlage. Und die Bundesärztekammer, die sagt auch, alle Untersuchungen haben gegeben, dass ihre Wirkung nicht erwiesen ist, außer Placebo-Effekt. Und mein Sohn, der hat mal ein Jahr Praktikum in einem großen Krankenhaus als Arzt gemacht. Er hat ja Ärztepflicht und er darf keine Namen nennen und nicht sagen, aber er hat mir manchmal gesagt, wenn er sonntags nach Hause kam, Vater, in dieser Woche 4 Patienten gehabt, den hätten wir alle helfen können, wenn die vor 2, 3, 4 Jahren gekommen wären und nicht so lange beim Homöopathen herumgedoktert hätten. Jetzt ist der Krebs und die Metastasen so weit, jetzt können wir auch nichts mehr machen. Und dann sagt man Homöopathie, ein natürliches Mittel, was nicht schaden kann. Jede Woche hat er mir Fälle genannt, sagt er, die durch homöopathische Behandlungen dem Tode geweiht sind. Wären sie gleich in das Krankenhaus gekommen, eine kleine Operation in Brust oder Darm hätte ihr Leben retten können. Aber sie haben im Glauben an die Naturheilmittel, die nicht schaden können, sich der Homöopathie verschrieben und die Metastasen sind gewachsen und gewachsen, bis der sichere Tod kam. Und dann kamen sie ins Krankenhaus in der letzten Not. Und Homöopathen haben sich goldene Nasen verdient. Ich weiß, ob uns nicht auch mal aufgefallen ist, auf keinem homöopathischen Mittel darf draufstehen, wofür oder wogegen das ist, weil es ja auch vom deutschen Gesetz nicht anerkannt ist als Heilmittel. Sie brauchen auch nicht die Zulassung, um als Heilmittel zu erscheinen. Und vor ein paar Jahren, da wollte, ich glaube vor 2 Jahren oder 3 Jahren, wollte die Bundesregierung mal alle Heilmittel, die keine nachweislichen Erfolg haben, aus dem Verkehr ziehen. Und da flogen auch die ganzen homöopathischen Mittel mit heraus, um da Klarheit zu schaffen. Und wissen Sie, was da war? Da haben die Krankenkassen protestiert. Die haben gesagt, wenn wir diese Mittel nicht mehr haben, denn die kosten ja nur Pfennigsartikel, da wird viel, wo nichts ist, man kostet auch kein Geld, ist doch klar. Während andere Mittel oft sehr teurer sind. Und damit die Krankenkassen nicht pleite gehen, hat man homöopathische Mittel wieder zugelassen. Traurig, aber wahr. Nun, was ist Placebo-Effekt? Vielleicht da ein Wort zu. Ganz einfach gesagt, der Glaube macht's. Heute sind viele Menschen, die sagen, die Schulmedizin vergiftet uns, das haben Nebenwirkungen, Penicillin und Korrosion ist schädlich, gebe ich auch zu wohl. Aber hier Heilpraktiker, die haben Naturmittel ohne Nebenwirkungen, da gibt's neue Hoffnung, neues Vertrauen und man glaubt dieser Sache. Und dieser Glaube macht's. Macht auch jedes Krankenhaus, jeder clevere Arzt, der macht das. Und ich behaupte es sogar, und ich könnte Ihnen viele Beispiele, selbst meine Vorträge hier, vor allen Dingen über Kräuter, die haben eine Placebo-Wirkung. Die wirken bei manchen besser, als das Kräutchen wirkt, nur weil das ein ökologisch-biologischer Landwirt gesagt hat, der da gut Bescheid weiß. Diese Vorstellung, die hilft manchen schon. So sind wir Menschen. Dann kriegt der Körper Mut, jetzt endlich das Richtige, weg von der vergifteten Chemie, die uns tötet. Jetzt endlich dieses Naturheilmittel ohne Nebenwirkung. Man atmet auf, der Körper, der schaltet um und aktiviert Heilungskräfte. Aber nicht aufgrund des Mittels, sondern aufgrund der Freude, jetzt das Richtige geschickt bekommen zu haben. So ist der Mensch, Gott sei Dank, das ist natürlich ausgerichtet. So ist es ja auch im Glaubensleben. Nun, in Marburg, an der Universität, das sind Hallen, die sind größer wie dieser Raum, die stehen voller Doktorarbeiten über Homöopathie. Und das Ergebnis aus diesen ganzen Arbeiten lautet etwa so. Bei jedem zweiten Patienten konnten rheumatische Beschwerden mit Placebo geheilt werden. Das heißt, sie haben ohne zu wissen eine Tablette bekommen, die ihnen helfen sollte, homöopathischer natürlich, wo aber überhaupt kein Wirkstoff, die nur genauso aussah und genauso schmeckte. So dass der Patient das nicht behalte. Bei jedem zweiten haben dann zugegeben, ihre rheumatischen Beschwerden seien weg. Bei 70% der Kranken waren Kopfschmerzen vertrieben worden und Placebo-Schlaftabletten brachten bei 81% die ersehnte Nachtruhe. Das ist Placebo. Und jedes Krankenhaus macht. Wir wissen, wenn ein Patient operiert ist, er hat Schmerzen, er kann nicht schlafen, er bekommt eine Schlaftablette. Er bekommt die am nächsten Tag, vielleicht am dritten Tag, irgendwann sagt der Arzt, weil es ein Gift ist, jetzt müssen wir aufhören, heute Nacht versuchen wir mal so. Da gibt es da Patienten, die sagen, jawohl, und die schlafen. Es gibt aber andere, oh nein, 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 wenn ich die Tablette nicht habe, Herr Doktor, ich kann nicht schlafen. Die regen sich innerlich auf und dann können die auch nicht schlafen. Was macht der Doktor? Er gibt ihnen eine Tablette, die genauso aussieht, die genauso schmeckt und sagt, hier, bitteschön, dann nimm lieber deine Tablette. Der beruhigt sich und schläft selig, ist kein Wirkstoff drin, das ist Placebo-Effekt. Eine ganz neue Studie aus Amerika habe ich die Tage bekommen, da steht drin, dass Placebo-Effekt am besten wirkt, und das weiß man hier auch in Marburg, je mehr Arzt und Patient und Krankenschwester, alle, die damit zu tun haben, davon überzeugt sind, dass sie hilft. Je teurer und aufwendiger die Behandlung ist, hat man auch nachgewiesen, je besser wird's. Immer Placebo. Und auch je mehr Aufwand der Arzt macht. Wenn der Arzt nur sagt, bitteschön, ich gebe mal ein paar Tabletten, das ist für viele Kunden, ach ne, der hat mich nicht richtig behandelt. Wenn er sich aber ausziehen muss und er horcht hier und prüft da und kommt mit dem Blutdruckmesser an und macht eine große Schau und übermittelt dem Patienten so das Gefühl, dass er das Beste für ihn getan hat, wirkt ein Placebo entsprechend dem Aufwand und Einsatz des Arztes besser, obwohl kein Wirkstoff drin ist. So sind wir Menschen. Und man weiß auch zum Beispiel, dass je größer die Kapsel beim Placebo ist, je besser wirkt die auch. 2 Tabletten Placebo wirken besser wie eine, bestätigen nahezu alle Patienten. Also selbst Nebenwirkungen können Sie durch Placebo erreichen. Wenn der Arzt meint und sagt, ich gebe Ihnen hier mal eine Tablette, aber es kann sein, dass Sie sich morgen ein bisschen unwohl fühlen. Die fühlen sich nächsten Tag unwohl, obwohl das nur Traubenzucker war. Das ist Placebo. Ja, ihr Lieben, ich könnte viele Beispiele nennen. Die Zeit langt nicht mehr dazu, nur dass Sie verstehen, was es ist. Ich möchte nur noch sagen, die vielen Heilpraktiker, die wir heute haben, die haben kein wissenschaftliches Studium. Das sind auf Deutsch gesagt, ich meine, es mag Experten geben, aber auf Deutsch gesagt, der Überbleibsel der Medizindoktor in der dritten Welt. Wenn ich mir morgen ein Schild an die Haustür hänge, Heilpraktiker, dann bin ich Heilpraktiker. So einfach ist das. Ich brauche noch nicht mein Abitur zu haben, noch nicht meine Schulausbildung. Nur wenn ich in den Verband der Heilpraktiker rein will, die werden das nicht anerkennen, dann muss ich bei Ihnen in Ihren Privatschulen einen Kursus mitmachen. Kann man schon in Abendstunden machen, da kriege ich all diesen Käse beigebracht. Nun gibt es auch wieder auf der anderen Seite, da sagen Leute, ja, aber unser Homöopath ist doch ein gläubiger Mann. Und dann haben sie besonders viel Vertrauen und dann laufen die Gläubigen dahin. Ja, ihr Lieben, wenn der gläubige Mann nun im Packverbot hält, deshalb ist das Packverbot doch nicht aufgehoben. Das wird doch nicht richtig. Und wenn ein gläubiger Mann Homöopathie einsetzt, dadurch ist sie doch nicht richtig. Wenn der Gläubige im Halbverbot hält, der bekommt genauso sein Knöllchen. Oder es gibt sogar ein Christ, der auch Vorträge hält, ähnlich wie ich, der Seminare und Kurse abhält in christlichen Gästehäusern, der geht noch einen Schritt weiter. Und das tun übrigens viele Heilpraktiker und das ist auch typisch wieder für Homöopathie. Die Krankheit und das Mittel soll der Körper sich ja selber aussuchen. Und Sie können mal, das Fernsehen hat es ja schon mal gemacht, die haben irgendeinen Schmerz vorgetäuscht, sind zu 6 verschiedenen Homöopathen gegangen, die haben alle 6 ein verschiedenes Mittel mit einer anderen Dosis verschrieben. Und man sagt dann, da kommt es nicht drauf an, sondern Körper, denken Sie an die Schwingungen und Arzneimittel müssen sich aufeinander einschwingen, so sagen sie. Und da kommt es drauf an. Auch von daher ist die ganze Sache doch sehr unlogisch und viele nehmen dazu ein Pendel. Und was die Bibel zum Pendeln sagt, ich habe in die Tage einige Verse vorgelesen, möchte ich hier nicht wiederholen. Die pendeln dann aus und sagen, du brauchst C30 für das, der Nächste das schlecht, das Pendeln ganz anders, da kriegen sie wieder was ganz anderes raus. Und jetzt kenne ich sogar einen Mann, der hält Bibelstunden, der gibt sich als gläubig aus, will ich ihm auch nicht absteigen. Ich habe 2 Bibelstunden von ihm gehört, da kann ich keinen einzigen Satz irgendwo was dran bezweifeln. Die kann ich alle unterstreichen, was er gesagt hat. Das war biblische Wahrheit. Aber wissen Sie, was der Mann mir sagt? Und das sagt er auch öffentlich. Der verkauft Pendeln, der gibt Anleitungen. Der sagt, lieber Bruder Krink, was wollen Sie denn? Ich habe doch bei der Wiedergeburt den Heiligen Geist empfangen. Folglich kann doch in meinem Pendel nur der Heilige Geist ausschlagen. Ihr Lieben, eine schlimmere Verdrehung und eine schlimmere Vermischung von Okkulten und Christlichen kann ich mir kaum vorstellen. Und der hält in christlichen Ferienhäusern Seminare. Oh, Sie haben Götzen aus Holz, Augen, die nicht sehen, Ohren, die nicht hören, Hände, die nicht fühlen. Ihnen gleich sollen die werden, die sie machten, und ein jeder, der auf sie vertraut, sagt Psalm 115, Vers 8. Ich lese noch einige Stellen. Jesaja 44, 25. Ich bin es, der die Wunderzeichen der Orakelpriester, und diese Leute, die können Sie mit Orakelpriester vergleichen, der sie platzen lässt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zur Umkehr zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht. Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Meine Ehre gebe ich keinem anderen und meinen Ruhm nicht den Götzenbildern. Mein Volk hat die Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nicht nützen. Und dann kommt ihr und redet vor mein Angesicht in dieses Haus, über den mein Name ausgerufen ist, und sagt, wir sind errettet, und all diese Gräuel weiter zu verüben. Wir sind errettet, um die Gräuel weiter zu verüben, heißt es dort. Die Hausgötzen haben und trügerisches Reden, die Wahrsager haben, die Lüge geschauen. Sie erzählen nichtige Träume und trösten mit Dunst. Also wenn homöopathische Mittel kein Dunst sein sollen und das nicht Götzen sein sollen, die Nichts sind, dann weiß ich nicht, was Nichts sind. Und dann heißt es weiter, die Bibel gibt uns gute Antwort, 5. Mose 13, 2 zum Beispiel. Wenn in deiner Mitte ein Prophet, oder hier möchte ich jetzt wieder mal sein, solch ein Zauberer, ein Heilpraktiker aufsteht oder einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, und das Zeichen und das Wunder trifft ein von dem, es trifft ein, will ich gar nicht abschreiben, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagte, lasst uns solchen Nichtigkeiten nachlaufen, die du nicht gekannt hast, und ihnen dienen, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören und auf den, der solche Träume hat. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele lieb habt. Und ein paar Verse weiter heißt es, und wenn dein Bruder und dein Sohn und deine Tochter und deine Frau und dein Freund dich heimlich verführen, dann darfst du ihnen nicht zu Willen sein und nicht auf sie hören. Oh, wie oft hört man in Gläubigen, ach Schwester, ich war bei dem und dem, der hat mir das und das mit. Da musst du auch mal hingehen. Du sollst nicht auf ihn hören, sagt Gottes Wort hier. Kolosser 2, 8, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie, durch leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, taste nicht an Dinge, die zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind, nach den Geboten und Lehren der Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, in eigenwilliger Verehrung zur Befriedigung des Fleisches dienen. Ihr Lieben, das sagt die Bibel dazu. Ich könnte noch einige Seiten Bibelstellen vorlesen, aber wir werden das der Zeit wegen nicht mehr schaffen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch etwas kurz, muss es noch kürzer machen, zu den Bachblüten sagen. Bachblüten, das ist noch eine Stufe weiter als Homöopathie, werden wir gleich sehen. Es gibt ja immer was Neues, inzwischen gibt es schon wieder viele neue Dinge. Bachblüten sind keine Blüten, die am Bach wachsen, sondern genannt nach einem Dr. Eduard Bach. Er war Homöopath in London, aber deutscher Herkunft. Er hatte dort eine Praxis. Später hat er die Praxis verlassen, ist aufs Land gezogen und hat sich mit Pflanzen beschäftigt. Und man sagt ihm nach, dass er die Kraft der Blüten festgestellt habe. Er brauchte sie nur unter seine Zunge zu legen, dann wusste er schon, wofür oder wogegen diese Pflanze wirkt. Vieles hat er aber auch nach der sogenannten Signaturenlehre, das heißt, man sieht es ihr an. Und das ist ja auch so, und da muss ich ihm recht geben. Also schauen Sie mal, wir alle, um mal ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, wir kennen Stiefmütterchen. Schauen Sie sich mal an, man meint, ein Gesichtchen lacht einem entgegen. Ist da so ein Gesichtchen drin im Stiefmütterchen? Da wird es ganz deutlich. Oder wir nehmen mal eine Walnuss. Eine geschälte Walnuss sieht doch aus wie ein verkleinertes menschliches Gehirn. Und diese Leute sagen also, wenn im Gehirn was krank ist, musst du Walnuss essen. Oder rote Betensaft, ja, das gibt es schon seit Paracelsus, ist eine alte Sache. Rote Betensaft ist rot wie Blut, also du kriegst gutes Blut, wenn du rote Beten trinkst. Oder meinetwegen, was heute viel genommen wird, obwohl in der letzten Zeit wieder sehr in Verruf geraten ist, weil es nicht gewirkt hat, das ist gegen Krebs, gegen die Breitung der Metastasen, dieser Mistelextrakt. Das kommt daher, Mistel ist ein Schmarotzer, der lebt vom Baum, frisst aber gleichzeitig als Pflanze auch Krankheitszellen des Baumes. So dient er dem Baum wieder. Also sagt man, Metastasen und Krebs sind ja Krankheitszellen in meinem Körper. Ich nehme einen Mistelextrakt, obwohl der sehr giftig ist, aber in kleinen Dosen, dann werden meine Krebszellen, ja schön, wenn es so wäre, wenn die gefressen würden. Leider funktioniert das nicht so. Aber solche Gedankenstellen stecken dahinter. Und da hat dieser Mann ganz sensationelle Dinge entwickelt. Und er sagt zum Beispiel, Krankheit ist immer Einmischung des Mitmenschen, der uns stört. Unsere göttlichen Schwingungen werden dadurch gestört. Gesundheit aber ist die Erkenntnis, dass wir vollkommene Kinder Gottes sind. Nur auf die innere eigene Stimme, die Stimme seiner eigenen Seele soll man hören. Das ist Gott in uns.
Unsere Gedanken und Wünsche sind nie egoistisch. Sie sind immer richtig für uns und bringen uns wahre Gesundheit für Leib und Seele. Ja, er geht noch weiter. Er sagt, Sünde ist nicht auf unsere eigene innere göttliche Stimme, auf unser eigenes Ich zu hören. Das ist Sünde. Ihr Lieben, was die Bibel dazu braucht, brauche ich ja nichts mehr zu sagen in diesem Hause. Genau die biblische Wahrheit. So schlimm verdreht, wie es schlimmer nicht mehr geht. Und er stellt sich ein eigenartiges Krankenhaus der Zukunft vor, in dem es keine Hetze, kein Lärm, keine Maschinen, keine Apparaturen, keine Desinfektionsmittel, keine Narkotika, keine Antibiotika und so weiter gibt, sondern die Atmosphäre. Und hier kommt er den biblischen wieder gleich. Stellen Sie an die vier Begriffe: Frieden, Hoffnung, Freude und Vertrauen herrschen. Genau die Begriffe, die ich in die Tage genannt habe, die wir brauchen, die nennt er hier. Dann soll das Krankenhaus möglichst ganz von Blüten und Blumen umgeben sein, die durch ihre Essenzen und Heilwirkungen schon auf die Krankheit des Patienten Einfluss nehmen. Und dann sagt er weiter, Medikamente bestehen nur noch aus wirkungsfreien Blütenessenzen, die mit göttlichen Heilkräften durchdrungen sind. Es sind Pflanzen höherer Ordnung, die beim Menschen Harmonisierungsprozesse in Gang bringen sollen. Die Seele dieser Pflanze ist immer kosmisch rein und unschuldig. Deshalb nennt man diese Therapie auch Seelentherapie mit Bachblüten und Sonnenenergie. Das Ziel muss immer sein, die Seelenreinheit. Nur wer eine reine Seele hat, kann gesund sein. Sehen Sie, wie man da wieder christliche Werte miteinander vermischt. Er sagt, jede Krankheit fängt in der Seele, im Gemüt an und muss geheilt werden. Und das können nur unschuldige, jungfräuliche Pflanzen. Deshalb müssen jungfräuliche Pflanzen, die das erste Mal aufblühen, an einem sonnigen Morgen gepflückt werden, sehr vorsichtig. Man muss erst vor ihnen niederknien, sich bei ihnen entschuldigen, ihnen erklären, warum man sie pflückt. Sehen Sie, das gleiche Wild wie bei Steiner und Hahnemann, beseelte Natur wieder. Und muss sie dann pflücken, aber man darf nie einen Schatten drüber. Und nur beim Aufgehen der Sonne, wenn die Sonnenstrahlen da, wenn schon mal ein Vogel drüber geflogen ist, ist vorbei. Wenn ich einmal durch meinen Körper einen Schatten, können Sie es vergessen, dann ist sie gestört in ihrer Reinheit durch meinen Schatten. Sondern jungfräulich, unberührt gepflückt werden mit viel innerer Anteilnahme, so wie man das Morgen- oder Abendgebet spricht, sagt er wörtlich. Merken Sie, wie es wieder mit dem Religiösen vermischt wird, diesem Religionersatz. Und dann muss ich das halten, immer, dass die Sonne durch die Pflanze scheint und dann in reines Quellwasser oder Alkohol scheiden lassen. Und dann kommen die heilenden Energien der Pflanze durch den Strahl hier ins Glas. Und wenn ich das dann mit der entsprechenden inneren Anteilnahme genau nach seinen Angaben wieder esse, kann man alle Krankheiten damit heilen. Und welche Essenzen, das muss man selbst herausfinden. Da hat er auch wieder nach dieser Signaturenlehre, zum Beispiel die Zitterpappel, schreibt er, man hat, also die hilft, wenn man unerklärliche, vage Ängstlichkeiten hat, Vorahnung, geheime Furcht vor irgendeinem Thron an Unheil, dann muss man die Zitterpappel, weil die ständig zittert, das ist der Angsthase, der muss also das nehmen. Oder die Rotbuche zum Beispiel, wenn einer andere verurteilt ohne Mitgefühl und überkritisch ist und wenig tolerant, der muss Rotbuche nehmen. Und zwar wieder aus dem Grund, rein biologisch gesehen, die Rotbuche ist absolut dominant, die macht über 700 Jahre etwa jede niedrigere Pflanze kaputt, selbst dicke Eichen. Rotbuche, das kann ich Ihnen biologisch erklären, habe ich aber jetzt keine Zeit zu. Also deshalb muss der die nehmen und so gibt es Lärche und Eichen zum Beispiel. Eine Eiche können wir uns auch gut vorstellen. Man fühlt sich als niedergeschlagen und erschöpfter Kämpfer, der trotzdem tapfer weitermacht und nie aufgibt. Das ist das Bild der Eiche, wohl diese knorrigen Äste. Also, und so versucht er dann entsprechend die Blüten zu bestimmen. Babys bestimmen sich das selber. Nun, ich sehe, die Zeit läuft langsam hin. Ich könnte Ihnen dann auch manches erklären, aber ihr Lieben, man muss nicht alles wissen, was auf dem Gebiet läuft. Ich glaube, ich habe Ihnen genug gesagt, damit Sie wissen, wo Sie als Kind Gottes Ihr Vertrauen drauf setzen sollen. Ich möchte zum Schluss, obwohl ich weiß, dass viele Fragen offen bleiben, das Ganze zusammenfassen und zu einem Abschluss kommen. Wir haben gemerkt, beim dynamischen Landbau, bei der Homöopathie und bei den Bachblüten. Es geht überall um Harmonie mit dem Kosmos, um Schwingen, Gleichheit unseren Schwingungen und den kosmischen Schwingungen, denn nur so ist Gesundheit zu suchen. Ihr Lieben, ich möchte so sagen, als Christ von der Bibel, es geht nicht um Harmonie mit dem Kosmos für uns. Es geht um Harmonie mit dem Schöpfer des Kosmos. Merken wir den Unterschied? Da geht es drum. Und zwar dieser Gott, den ich versucht habe, ihn in diesen Tagen groß zu machen, diesen Schöpfer. Mit dem müssen wir Harmonie haben, um mal diesen Ausdruck zu nehmen. Und der Weg dahin, ihr Lieben, das sind nicht Lebensmittel aus dynamischem Anbau. Und das sind auch nicht die Heilmittel der Homöopathie oder der Bachblüten. Und auch nicht die kosmetischen Mittel von Veleda und Vala. Sondern der Weg dahin heißt Jesus Christus. Dann bekommen sie Harmonie mit dem Schöpfer des Kosmos. Und so müssen sie das sehen. Der Teufel ist raffiniert. Er versucht, jeden zu packen, wo er schwach ist. Bei einem sind es die kosmetischen Mittel, beim anderen sind es die homöopathischen Mittel, beim anderen ist es der Demeter, beim anderen geht es über den Geist, da sind es irgendwelche fernöstlichen Religionen, denen er sich öffnet. Der Teufel weiß, er ist der Durcheinanderbringer. Er vermischt das so fromm und benutzt fromme Ausdrücke. Und er weiß, wen er wo zu packen hat. Er ist ganz raffiniert. Er ist der Diabolus, der alles durcheinanderbringt, ihr Lieben. Und da müssen wir einen klaren Blick haben auf der Hut sein. Und heute leben wir in der Endzeit, in den letzten Tagen, wo dem Verführer eine große Macht gegeben ist. Und er weiß, wo jeder seine Schwachstelle hat. Und da schlägt er kräftig zu. Ich möchte schließen mit den Worten, die ich glaube am ersten Abend schon mal gesagt habe. Und damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Und hinter dem Wort, ich sage es nochmal, da steht eine gewisse Lebenserfahrung hinter. Und mein Leben war nicht immer leicht. Ich weiß, was ich hier sage. Ich sage es aus voller Überzeugung. Und ich lasse mich nicht davon abbringen. Christen sind die einzigsten Menschen, wirklich die einzigsten Menschen dieser Welt. Das habe ich immer wieder erfahren. Die einem Herrn vertrauen, der sie nie enttäuschen wird. Wie viele homöopathische Patienten waren nachher im Krankenhaus bitter enttäuscht, als der Arzt ihnen sagte, es ist leider jetzt zu spät. Wären sie vor 2 Jahren gekommen, hätte ich ihnen helfen können. Wie viele sind enttäuscht von ihren Herren der Welt? Könnte man eine ganze Stunde drüber haben. Christen sind die einzigsten Menschen, ihr Lieben. Nehmen Sie das mit, wenn Sie das begriffen haben, dann ist Ihnen im Leben und im Sterben geholfen. Die einzigsten Menschen, die einem Herrn vertrauen, der sie nie enttäuschen wird. Denn er hat gesagt, Himmel und Erde vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Und ihr Lieben, denken Sie mal darüber nach, gibt es bessere Zukunftsperspektiven? Da ist doch alle Hoffnung drin. Da brauchen Sie keine Kopfhänger zu sein. Da können Sie stolz und froh sein, aber jetzt bitte dieser demütige Stolz. Ich klein, Gott groß. Da dürfen Sie voller Lebensfreude in die Welt hineinschauen und sich freuen auf den Tag, wo der Herr kommt, der Sie nie enttäuschen wird. Er erfüllt nie all Ihre Wünsche, aber er steht zu all seinen Verheißungen. Das ist was anderes. Und das wünsche ich Ihnen und das möchte ich Ihnen mitgeben. Und ich würde mich freuen, wenn Sie das in diesen Tagen hier erfahren haben. Gott segne Sie. Wollen wir zum Schluss miteinander beten? Vater im Himmel, du großer Gott, wir stehen auch jetzt wieder vor dir. Herr, uns bleibt nichts übrig, als dir von ganzem Herzen zu danken. Herr, wir dürfen immer mehr erkennen, wie groß du bist und wer du bist und wie du uns führen willst. Wir fühlen uns so gut aufgehoben und geborgen bei dir. Wir wissen um die Verhältnisse der Zeit, um die Wirrnisse, um das Durcheinanderwirbeln des Satans. Herr, schenke uns gerade in diesen letzten Tagen den Aufblick zu dir. Herr, dass wir doch alle dabei sind, wenn du kommst, und dass wir alle bei dir uns einmal wiedersehen und keiner verloren geht. Oh Herr, wir bitten dich darum, dass wir nicht verführt werden in dieser Zeit, sondern dass wir uns an dir und deinem Wort orientieren. Und wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du uns nie sitzen lassen wirst, dass wir bei dir nie enttäuscht sind, sondern dass du uns ganz neuen Lebensmut gibst, ja eine Hoffnung, die nie zu Schande geht. Wir danken dir, Herr, dass wir uns freuen dürfen, einmal bei dir zu sein, was die Zeit auch bringen mag, Herr. Wir gehen dir entgegen und darauf freuen wir uns und dafür danken wir dir. Amen.